Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Matthias hat schon anklingen lassen. Okay. War nur so ein dumpfer Schlag, ne? Ja, Matthias hat schon anklingen lassen, dass es heute um das Thema Segnen geht oder ein Segen sein. Ich habe es mal in das Thema gefasst. Gesegnet, um für andere ein Segen zu sein. Und da wollen wir heute Morgen mal ein klein wenig nachdenken. Und mich erinnert dieses Thema Segnen schon seit einigen Jahren eine Begebenheit, die sich bei mir eingeprägt hat, und ich habe euch diese Begebenheit mitgebracht und möchte sie euch gerne zeigen, zumindest mal ein Bild dazu. Und zwar war das damals, als ich noch Fußball spielen konnte. Für alle, die sich das nicht mehr vorstellen können, wenn sie mich heute hier so sehen, habe ich ein Bild mitgebracht. So, ich glaube, ihr findet mich relativ schnell, dort noch ohne Bart, Vollbart und so weiter. Ja, und das Schöne an dieser Mannschaft war, Christen und Nichtchristen, dass wir uns, die Liebe zum Fußball hat uns einfach geeint. Das war das, was uns ausgemacht hat. Wir haben einmal in der Woche miteinander gespielt und hin und wieder dann eben auch Turniere am Wochenende. Und in solch einem Spiel kam in der Pause eines Tages ein junger Mann auf mich zu und der hatte mitbekommen, dass ich mittlerweile nicht nur gerne Fußball spiele, sondern dass ich vom Beruf her auch Pastor bin in einer Freikirche. Er hatte mit der Kirche bisher damit überhaupt nichts zu tun und am Hut. Und er fragte mich unverhofft, sag mal Hans-Peter, segnest du auch Kreuze? Und ich nenne euch nochmal den Namen, dieser junge Mann hieß Alex. Und er hat mich also gefragt, ob ich Kreuze segnen würde. Und der Hintergrund zu seiner Geschichte war einfach der, er hatte in den letzten Wochen Schweres durchgemacht und er hat sich ein Kreuz als Schmuckstück gekauft und dachte sich, ja, dieses Kreuz behütet mich, aber noch besser behütet es mich, wenn es gesegnet ist. Und weil er aber keinen Bezug zu irgendeiner Kirche hatte, aber wusste, dass es da ein Fußballspiel einen Pastor gibt, hat er einfach Mut gefasst und hat mich in der Pause eines Spiels mal daraufhin angesprochen. Ich bin ja sonst nicht so schlagfertig, wenn es um solche Dinge geht. Ich bin eher einer, der dann mal drüber nachdenkt und sagt, gib mir mal ein bisschen Zeit, dann überlege ich und dann kommt eine Antwort. Aber an diesem Tag ist mir direkt ein Satz aus dem Mund gekommen, da war ich selber überrascht, dass ich den rausgehauen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe zu ihm gesagt, Alex, ich segne dein Kreuz nicht, aber ich segne dich als Person. Und es hat gesessen und das haben wir dann ein bisschen drüber geredet und dann hat es ihm eingeleuchtet. Und dann haben wir uns ein paar Tage später haben uns vereinbart, dass wir uns treffen. Und dann hatten wir wirklich ein gutes Gespräch und er hat sein Herz ausgepackt, dieser Alex. Er hat sein Herz ausgepackt und hat mir von dem Schweren in seinem Leben erzählt. Und haben über Gott und die Welt gesprochen und auch über das, was Segen eigentlich ausmacht. Und nachdem wir so drüber gesprochen haben, habe ich ihm gesagt, Alex, darf ich dich jetzt als Person segnen? Und er hat gesagt, ja, okay, aber kann ich das Kreuz anlassen? Kein Problem, habe ich dann gedacht, ne? So hat jeder eine Win-Win-Situation auf seiner Seite. Ja, und danach habe ich ihn unter Handauflegung im Namen Jesu gesegnet. Und dass Gott ihn behütet und segnet für das, was jetzt in seinem Leben einfach vor ihm steht. Danach sind wir Fußball spielen gegangen. Und in den folgenden Wochen hatte ich so den Eindruck, einfach nicht nur durch die Segenshandlung, aber auch durch die Segenshandlung, aber auch durch das Gespräch. Und ich habe hin und wieder mal nachgefragt, dass sich in seinem Leben ein bisschen was gelöst hat und dass er ein klein wenig zufriedener wurde oder zuversichtlicher wurde an dieser Stelle. Und übrigens noch eine Notiz am Rande, das hat auch für mich einen Segen drin gehabt, weil er war als beinharter Abräumer bekannt. Und ich hatte so den Eindruck, wenn wir mal in einer gegnerischen Mannschaft miteinander so waren, da ist er mit mir ein bisschen schonungsvoller umgegangen als seitdem. Und wenn ich mal wählen durfte, die Mannschaft, da habe ich, ich weiß nicht, wenn man Mannschaften wählt, man wählt ja immer die Besten zuerst, nicht? Wenn ich mal wählen durfte, habe ich auch geguckt, wer ist von den Besten, wer könnte reinkommen. Aber ich habe auch immer den Alex genommen, weil ich wusste, wenn der in meiner Mannschaft ist, dann ist der Abwehr hinten, da brennt nichts an. Ne? Da. Und man ist selber ein Stück weit geschützt. Ich stelle den Alex mal noch ein bisschen jetzt zurück. Wir werden am Ende noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn wir den Alex uns ganz persönlich verbinden an dieser Stelle. Aber an dieser Begebenheit mit dem Alex und dem Fußball, da dachte ich, oder muss ich immer wieder denken, wenn es um das Thema geht, gesegnet zu sein, um andere zu segnen. Und ich möchte euch jetzt mal mit hineinnehmen in ein Bibelwort. Und vielleicht habt ihr auch Fragen zu diesem Thema, da wollen wir nachher auch drauf eingehen. Aber wir hören jetzt erstmal aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 10. Und ihr könnt sie hier vorne mitlesen. Petrus schreibt, noch etwas möchte ich euch sagen und das gilt für alle. Also nicht nur für den einen oder anderen, sondern für alle. Haltet einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Nein, im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeinsames Wort soll über seine Lippen kommen. Wir sind gesegnet, um für andere ein Segen zu sein. Bevor wir jetzt gleich diesen Bibeltext für heute Morgen miteinander durchgehen, möchte ich gerne zwei Vorbemerkungen, die aus diesem Text eigentlich auch schon deutlich werden oder auch aus dem gesamtbiblischen Zeugnis zum Thema Segnen deutlich werden. Ich habe sie euch hier auf dem Bild, damit ihr es hier vorne mitlesen könnt. Die eine Vorbemerkung lautet erstens, weil ich in Jesus gesegnet bin, kann ich für dich ein Segen sein. Und das zweite, so wie Jesus segnet, so segne ich dich auch im Namen Jesu. Die erste Vorbemerkung, weil ich in Jesus gesegnet bin. Ganz ehrlich, wie lange bist du schon Christ? Wie lange bist du schon ein Kind Gottes und mit Jesus unterwegs? Würdest du sagen, dass du von Gott gesegnet bist? Dass du im Reichtum des Segen Gottes stehst und lebst? Dass du ein gesegneter Gottes bist? Ich, Hans-Peter, oder nenn mal deinen Namen, bin ein gesegneter Gottes. Würdest du das über deinem Leben sagen? Würdest du das über dich als Person sagen? Hat es eine Kraft, hat es eine Dynamik in deinem Leben? Ich möchte uns eine Erinnerungshilfe an die Hand geben. Ich war ja vor einigen Wochen hier schon mal bei euch und vielleicht erinnert ihr euch, da habe ich euch den Fünf-Finger-Gruß vorgestellt. Ich weiß nicht, wer war damals da, kann sich vielleicht noch so ganz vage daran erinnern, dieser Fünf-Finger, doch wenigstens 3, 4. Deshalb muss ich das was wiederholen, nicht an dieser Stelle. Ja, der Fünf-Finger-Gruß zeigt ganz klar auf, warum du in Jesus Christus reich gesegnet bist, dadurch, dass du ein Kind Gottes bist. Ich möchte es nochmal deutlich machen. Du bist von Gott geschaffen. Einzigartig, wunderbar, ein Unikat. Im Ebenbild Gottes geschaffen. Zweitens, du bist von Gott geliebt. Diese Liebe gilt brutto. Welch ein Segen ist das schon, dass Gott uns einfach so liebt, wie wir sind. Wir müssen nichts leisten, wir müssen nichts vorweisen, wir müssen nichts bringen. Gott liebt dich, weil du bist. Nicht, weil du unbedingt etwas toll kannst, sondern einfach, weil du bist. Welch ein Segen. Drittens, du bist Gott erlöst, befreit, vergeben, ein Kind Gottes geworden. Wunderbar, oder? Und das vierte, du bist von Gott geheiligt. In Jesus Christus sind wir schon vollkommen geheiligt. Das ist unser Status. Aber dennoch arbeitet der Heilige Geist immer noch daran, uns in das Bild Jesu auf dieser Erde umzuwandeln. Du bist ein Gesegneter, weil der Heilige Geist in dir lebt und dich in das Bild Jesu. Und das fünfte, du bist von Gott als Erbe eingesetzt. Lest mal Epheser 1 ganz neu, dann werdet ihr den geistlichen Reichtum, den wir jetzt haben und in Zukunft haben, in dem neuen Leben, in der Herrlichkeitswelt Gottes, das wird uns ganz neu den Atem rauben, was da alles vorbereitet ist. Also, welch ein Segenspotenzial steckt in uns, die wir Kinder Gottes sind. Geschaffen, geliebt, erlöst, geheiligt und zum Erbe eingesetzt. Und wenn wir so miteinander uns begrüßen und uns wahrnehmen, glaubt mir, dann wissen wir um das Gesegnetsein in unserem Leben und auch das Gesegnetsein in unserem Miteinander. Und dazu passt vielleicht auch dieses kleine Bildchen, das ich gefunden habe. Mich hat das sehr angesprochen. Schaut einmal, dieser Linienstrich, der das Herz hier malt, der endet mit dem Kreuz in deinem Herzen. Ich fand das irgendwie schön, das hier so zum Ausdruck zu finden. Der Linienstrich, der das Herz hier malt, spricht von Jesus, der dein Herz mit seinem Segen erfüllen will, erfüllen kann und auch erfüllt. Und diese geistliche Realität, die soll uns neu vor Augen stehen und die soll auch neue Lebendigkeit und eine Kraft entwickeln in unserem Christsein und in unserem Miteinander in Gemeinde. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diese geistliche Realität immer wieder mal auch heute Morgen neu aufnehmt. Und unter diesem Segenshintergrund gilt eben dann, gerade weil ich in Jesus so gesegnet bin, kann ich auch für dich ein Segen sein. Und da haben wir schon die nächste Hürde. traue ich mir das zu oder kann ich mich so sehen, dass ich für andere ein Segen sein kann? Ihr Lieben, die Bibel würde sagen, ja. Petrus würde sagen, ja. Und so wie Jesus mich segnet, darf ich also für andere ein Segen sein und sie auch segnen. Und wie das nun konkret aussehen kann, da wollen wir jetzt mal in unseren Bibeltext hineinschauen. Ein erster Impuls, den Petrus hier setzt. Es ist ein Wort an alle. Geht rücksichtsvoll miteinander um. Ich lese uns den Text noch einmal. Noch etwas möchte ich euch sagen und das gilt, wie gesagt, für alle. Haltet einmütig zusammen. Das muss nicht immer einstimmig sein, aber einmütig. Und ihr Lieben, ich bin jetzt schon lange genug Pastor, um zu wissen, wie zentral diese Wahrheit ist. Nicht immer einstimmig sein zu müssen, aber einmütig zu sein, auch in unterschiedlichen Ansichten und Überzeugungen. Ich nenne euch zwei Beispiele. Als vor vielen, vielen Jahren ich als junger Pastor in eine Gemeinde kam, wo die Frauenfrage ganz neu aufgebrochen ist, da hat die Gemeindeleitung, oder die Gemeinde hat entschieden nach einem längeren Prozess, dass Frauen Gottesdienste leiten können und Älteste werden können. Dann ist es nicht so einfach, jemanden zu finden, der als Frau zum Beispiel diese Pionierarbeit übernimmt und zum ersten Mal einen Gottesdienst leitet. Wir hatten dann eine junge Frau gefunden. Nachdem sie diesen Dienst getan hatte, oben im Gemeindesaal, wurde sie daraufhin unten von einem Bruder angesprochen, in den Gruppenräumen, ob sie sich das nicht noch einmal genau überlegen sollte, hier oben im Gemeindesaal Gottesdienst zu leiten. Ich habe mir dann diesen Bruder zur Seite genommen und gesagt, so geht es nicht. So geht es nicht. Wir müssen nicht immer mit einer Stimme in diesen Fragen sein. Aber wenn es einen Gemeindebeschluss gibt, der sagt, in diese Richtung sehen wir uns von Gott geführt, auch gerade weil wir die Bibel ernsthaft befragt haben und wir kommen zu diesem Entschluss, dann möchte ich dich bitten, dass du diesen Beschluss mitträgst, dass wir einmütig unterwegs sind. Du kannst deine persönliche Überzeugung behalten, auch von der Bibel her. Aber wenn unsere Gemeinde eine andere Entscheidung trifft, dann bitte trag sie einmütig mit. Das kostet manchmal eine große Herausforderung. Ich habe es an einer anderen Stelle selber persönlich erlebt, wo eine Gemeindeleitung, wir waren zu 6 und es ging 4-2 aus in einer Entscheidung. 4-2 und ich war auf der Zweierseite. Was tun? Und dann steht man als Pastor vorne und hat vorne zu stehen. Und da muss ich mich auch da hingehen, führen lassen und es auch annehmen und zu sagen, ich vertrete, was wir in der Gemeindeleitung als Mehrheitsbeschluss, nicht einstimmig, als Mehrheitsbeschluss gefunden haben, einmütig mit meinen Geschwistern, auch wenn ich persönlich an dieser Stelle eine andere Überzeugung habe. Ich weiß, es ist ein Spannungsfeld, aber genau darum geht es. Haltet einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben der anderen und liebt einander. Als Geschwister. Wir sind doch Geschwister, wir sind doch alle Kinder Gottes. Geschaffen, geliebt, erlöst, geheiligt, als Erbe eingesetzt. Jeder von uns als Kind Gottes. Nehmt Anteil am Leben des anderen. Vielleicht gerade noch ein Beispiel dazu aus Heidelberg. Wer die Heidelberger Gemeinde kennt, und das sind ja doch, glaube ich, einige oder viele noch von euch, manche kamen ja auch aus der Gemeinde dann hierher, als Tochtergemeinde, als sie hier gegründet wurde, eure Gemeinde. Heidelberg ist ja eine Einzugsgemeinde nach wie vor. Und wir haben nicht so Begegnungsflächen einfach im Ort miteinander, weil wir einfach zu verstreut wohnen. Und wir merken, wir müssen eigentlich, um das Miteinander zu stärken, wir müssen, oder Anteil zu nehmen am Leben anderer, wir müssen entweder Begegnungsflächen schaffen oder die Begegnungsflächen, die wir haben, nutzen, dass wir einander Anteil am Leben geben können und erfahren. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, man muss darüber nachdenken. Als Ältestenkreis zum Beispiel haben wir jetzt schon seit 2 Jahren gesagt, dass wir die erste Dreiviertelstunde in unseren Sitzungen, alle 14 Tage, da geht es um uns persönlich. Am Leben des anderen Anteil nehmen. Und dass wir da für uns beten. Dass wir mal einen Bibeltext miteinander anschauen. Wie denkst du darüber, was hier steht? Wie denkt der andere darüber? Wisst ihr, es ist so wichtig, was der Petrus hier sagt. Nehmt Rücksicht aufeinander, aber nehmt, indem ihr Anteil nehmt am Leben der anderen. Geht barmherzig miteinander um, seid nicht überheblich, stolz, nicht stolz sein. Vergeltet nicht böse mit Bösem, droht nicht Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Gerade dieser letzte Vers. Ich habe mir überlegt, Wie kommt es denn vor in Gemeinden, dieses Vergeltet nicht Bösen mit Bösen, droht nicht mit Vergelten, wenn man euch beleidigt? Man hat immer so den Eindruck, das machen die draußen in der Welt, aber wir doch nicht. Aber ich habe so als Illustration gefunden, dieses Ping-Pong-Spiel. Ich weiß nicht, wer aus den 70er Jahren das noch so kennt. Da merkt ihr, wie alt ich bin. 70er Jahre, dieses Ping-Pong-Spiel, das ist der Urvater der Videospiele, habe ich gelesen. Nicht? Das Urvater der Videospiele. Ganz einfach. Ein weißer Balken, da ein weißer Balken auf dem Fernsehschirm und dazwischen ein kleiner weißer Punkt, der so wandern konnte. Und wenn der Ball hier rüber gewandert ist, hast du deinen Balken hochgezogen, ping, dann ist er rüber geflogen, der andere hat Pong gemacht und jeder musste nur gucken, dass der Ball nicht bei ihm hinten rausfliegt. Ping-Pong-Spiel. Der Urvater des menschlichen Miteinanders ist auch so eine Art Ping-Pong-Spiel. Nicht du tust mir Böses, ich tue dir Böses. Du verletzt mich, ich verletze dich. Das Ping-Pong-Spiel. Und Petrus sagt, das müsst ihr durchbrechen und das sollt ihr durchbrechen. Weil wir in Jesus reich gesegnet sind und wir sollen es durchbrechen, indem wir segensreich handeln. Und wie das geht, das sagt er eben hier, zum Beispiel erstens, wenn er sagt, geht rücksichtsvoll mit um. Aus dieser Beschäftigung mit diesem Text, ich weiß, manchmal habe ich den Eindruck, dass ein bisschen der Ton weg ist. Kann das sein, Thorsten? Bitte? Der Empfang. Ah, okay, gut. Ich versuche ein bisschen lauter noch zu reden, dann ist vielleicht. Ihr hört mich gut. Ah, dann ist okay. Dann ist alles okay. Ja, also geht rücksichtsvoll miteinander um. Mir ist neu aufgefallen, nicht nur, dass es dem Petrus um das Zusammenleben geht, um das Zusammenleben in den Gemeinden oder als Geschwisterschaft oder mit den Menschen der Umgebung und dass er hier ganz gute Lebensregeln uns mitgibt, aber das hat sehr, sehr viel mit Segen zu tun. Und ich möchte euch mal mit der nächsten Folie zwei ganz markante Sätze dazu sagen. Die Wirksamkeit des Segens Gottes zeigt sich nicht nur in Segensgebeten füreinander. Ich glaube, das hilft ganz stark. Das segnen wir die Kinder, das segnen wir die Diakone ein, das segnen wir die Mitarbeiter, das segnen wir die Ehepaare. Das hängt aber nicht nur in den Segensgebeten füreinander ab, sondern zutiefst im Umgang miteinander. Das wird auch hier bei Petrus deutlich. Im Umgang miteinander wird die Wirksamkeit des Segens, oder anders gesagt, die Wirkkraft, einander zum Segen zu werden, liegt in einem gegenseitigen Verhalten, das von Liebe und Rücksichtnahme geprägt ist. Und wenn uns das so vor Augen steht und Petrus heute Morgen uns ganz neu ins Herz malen durfte, dann können wir uns jetzt zu dem zuwenden, was Petrus weiterführend schreibt. Das ist nämlich dann ein Wort über Segnen. Ihr habt ja vorne den Text, segnet einander. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen, denn ihr wisst ja, dass Gott euch auch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Dieses Verslein fängt an mit dem deutschen Begriff im Gegenteil. Im Gegenteil zu was? Im Gegenteil zu wen? Nun, vorher hat Petrus davon gesprochen, dass man nicht das Böse mit Bösem vergelten soll. Nicht? Im Gegenteil dazu, segnet euch, weil ihr gesegnet seid. Und ich komme nochmal auf das Ping-Pong-Spiel zurück. Ist es nicht so, wer beschimpft wird Ping, der schimpft zurück Pong. Und dann steht, einfach mal so leicht gesagt, schon die doppelte Schimpfe im Raum. Was soll daraus werden? Kann daraus was Gutes werden? Nein. Wer beleidigt wird Ping, beleidigt zurück Pong. Und das Ganze schaukelt sich nur hoch. Wer verletzt wird Ping, verletzt den anderen Pong und ein Berg entsteht an Verletzungen, der nur schwer wieder abzutragen ist. Und jetzt möchte ich euch ein Zitat vorlesen von jemandem, ich hätte es nie besser formulieren können. Und er sagt zu dieser Stelle hier, 1. Petrus 3, Vers 9, wir Kinder Gottes sind dazu berufen, und er spricht jetzt nicht vom Ping-Pong-Spiel, sondern er spricht davon, das Echo-Gesetz dieser Welt zu durchbrechen. Fand ich auch ein schöner Ausdruck, das Echo-Gesetz dieser Welt zu durchbrechen. Ich verletze dich, du verletzt mich. Ich ärgere dich, du ärgerst mich. Ich sage was Schlechtes zu dir über dich, du sagst was Schlechtes über mich. Das Echo-Gesetz dieser Welt, das Ping-Pong-Spiel zu durchbrechen. Wir Kinder Gottes sind dazu berufen, das Echo-Gesetz dieser Welt zu durchbrechen, indem wir den anderen segnen. Indem wir den anderen segnen.
Wir Kinder Gottes, heißt es hier weiter, sind zum Segen berufen. Das darf nicht auf den gottesdienstlichen Raum beschränkt bleiben. Gottes Segen will viel mehr Raum bekommen in unserem Leben, in unseren Ehen, Familien, am Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde. Hier im Alltagsleben hat das Segnen nicht den Charakter einer feierlichen Handlung, sondern will sich als eine Kraft Gottes auswirken, die heilt, erneuert, schützt und bewahrt. Genau darum geht's. Nicht nur als gottesdienstliche Haltung zu verstehen, sondern dass es in das Miteinander, in den Alltag mit hineinkommt, einander im Namen Jesu zu segnen. Das Echo-Gesetz dieser Welt zu durchbrechen. Wie kann das nun aber ganz konkret geschehen und aussehen? Und dazu gibt es ja dann immer wieder Fragen oder vielleicht auch Impulse. Ich habe mal versucht, vielleicht die drei wichtigsten Fragen hierzu aufzugreifen. Die möchte ich auch gerne mit euch durchgehen. Also ein kleiner Exkurs zum Thema Segnen. Was bedeutet Segnen überhaupt? Wer darf das? Und noch viel wichtiger vielleicht auch die Frage, wie geht das überhaupt? Wir reden so oft über Segnen, einander ein Segen sein, aber wie macht man das? Wie geht das? Aber zuerst die Frage, Segnen, was bedeutet das? Ich war selbst erstaunt, wieder neu zu entdecken, dass Segen das Erste ist, womit Gott die ersten Menschen, also Adam und Eva, ausgestattet hat. Ich lese es euch vor, Genesis 1, Vers 28. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf sie als Mann und als Frau. Und dann heißt es, und Gott segnete sie. Das ist im Schöpfungsbericht ganz neu aufgegangen. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das heißt, die erste Handlung, die Gott, nachdem er die Menschen geschaffen hat, Adam und Eva getan hat, war, er hat sie gesegnet. Das hebräische Wort für segnen heißt Baruch, besser bekannt vielleicht auch noch als Barak. Barak, ein Name. Der frühere Präsident aus Amerika hieß so, Barack Obama, der gesegnete Obama. Barack heißt von seiner Wortbedeutung her, den anderen ausrüsten mit einer heilschaffenden und wohltuenden Kraft. Also Gott hat Adam und Eva, indem er sie gesegnet hat, ausgerüstet mit einer heilschaffenden und wohltuenden Kraft. Für ihr Leben im Paradies, für ihr Leben miteinander. Das lateinische Wort, Matthias, hast du uns schon nahegebracht, ne? Das Benedicere. Da gibt es auch den schönen Vornamen Benedikt, ein deutscher Papst hieß sogar so. Benedicere heißt über den anderen etwas Gutes aussprechen, von Gott her Gutes zusprechen. Und wir wissen doch alle, dass selbst einfache Worte eine große Wirkung haben. Ein einzelnes Wort kann eine große Wirkung haben. Wie viel mehr ein Wort des Segens, des Segnens. Also segnen, was bedeutet das? Segnen bedeutet, dass ich dem anderen im Namen Jesu Worte zuspreche, die ihm mit Wohltun und mit einer heilenden Kraft ausrüsten oder die, wo ich ihm Gutes von Gott her zuspreche. Und wenn wir das einmal so erfasst haben, dann ist die zweite Frage wichtig, wer darf eigentlich segnen? Dürfen das nicht nur Pfarrer, die Pastoren, die Bischöfe und der Papst, Urbi et Orbi? Wer darf segnen? Nehmen wir den Petrusbrief als Grundlage. Es ist immer wieder wichtig, wenn man einen Brief liest oder wenn man einen Brief bekommt, dass man schaut, wer schreibt den Brief und an wen ist dieser Brief eigentlich adressiert. Das ist eine ganz wichtige Frage. An wen schreibt Petrus eigentlich seinen Brief? Ich möchte euch vorlesen, wie er selber schreibt, Kapitel 1, Vers 1. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, jetzt hört man genau hin, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat, und die als Fremde überall, in Pontius, Galatien, Kappadokien, in Asia, Bithynien, mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Ihr aber, Adressaten, ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Zwei Dinge werden deutlich über die Adressaten, nicht? Das eine ist, es sind Menschen, die zu Gott gehören und die Gott als Vater haben. Und zweitens, die ganz zerstreut in unterschiedlichen Gebieten leben. Der Petrusbrief ist kein Brief an eine Gemeinde, sondern ein Rundbrief, könnte man sagen, der an verschiedene Christen in verschiedenen Richtungen gedacht war. Das heißt, segnen, wer darf das? Petrus würde sagen, wenn er sagt, segnet die anderen, er würde sagen, alle, die zu Gott gehören, Kinder Gottes können und sollen segnen, egal wie weit verstreut sie irgendwo unterwegs sind. Das heißt, jedes Kind Gottes ist dazu berufen und befähigt. Segnen ist eine Grundkompetenz jedes Glaubenden. Willst du dir das mal so zusagen lassen, der du an Jesus Christus glaubst? Andere zu segnen ist eine Grundkompetenz meines Christseins. Da muss man mal drüber nachdenken, oder? Herr, hilf mir, dass ich diese Grundkompetenz auch lebe und dass sie anderen zugutekommt. Segnen fällt in die Zuständigkeit der Kinder Gottes. Ja, du bist als Kind Gottes zum Segnen berufen und befähigt. Aber jetzt apropos befähigt, die Worte befähigt sein, sagst du, höre ich wohl, aber ich fühle mich nicht fähig. Ich fühle mich nicht fähig zu segnen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Wie könnte das gehen? Und das führt uns zu dieser dritten Frage, segnen, wie geht das eigentlich? Ich habe gemerkt in meiner Beschäftigung mit diesem Thema, dass es erstmal auf eine innere Einstellung drauf ankommt, bevor man an die Praxis geht. Eine innere Einstellung oder eine Vorstellung. Und die Einstellung zwar, ich wende mich dem anderen aktiv zu, also ich wende mich dem Alex hier aktiv zu. Aber gleichzeitig habe ich eine innere Verbindung und wende mich Jesus Christus zu. Weil ich bin nicht der Segensgeber, ich bin nur der Vermittler. Nicht? In der Verbindung mit Jesus Christus kann durch mich der andere gesegnet werden. Aber der Segensgeber, die Kraft des Segnens, was hier, das kommt von Gott selbst und fließt durch mich, so darf ich es einmal sagen, in das Leben des anderen hinein. Das heißt, die Einstellung ist schon mal wichtig, dass ich den im Blickfeld habe, um den es geht, den Menschen. Aber dass ich gleichzeitig innerlich die Verbindung zu Jesus Christus aufrechterhalte und mir bewusst mache und da bin. Ich segne andere in Jesu Namen. Also hab den anderen vor Augen und hab Jesus vor Augen. Und da kommt jetzt die praktische Umsetzung. Wie kann das dann gehen? Und ich glaube, dass es da einfach eine große Vielfalt gibt. Eine große Vielfalt, die mir für das Segnen, die euch für das Segnen gegeben ist. Ich möchte einfach mal so ein paar aus dieser Vielfalt heraus nennen, ein paar Gedanken. Ja, es kann zum Beispiel einfach ein Gedanke sein. Ich muss mit dem anderen gar nicht reden. Ich sehe ihn, dass es ihm irgendwie, dem kann es nicht gut gehen. So wie er da sitzt, so wie er sich verhält, so wie er redet, kann es eben nicht gut gehen. Ich muss ihn nicht mal kennen. Aber ich kann einfach sagen, Herr, ich habe das Bedürfnis, so wie ich ihn wahrnehme, ich möchte dich einfach bitten, in Gedanken sage ich das, segne ihn. Rüste ihn aus mit wohltuender Kraft und mit heilschaffender Kraft. Egal wie seine Lebensumstände sind, ich weiß es vielleicht nicht einmal. Das könnt ihr tun, das kann jeder von uns tun. Man kann ein gutes Wort weitergeben, ein Bibelvers oder die Formel sei gesegnet. Wir haben einen Ältesten, der, wenn der eine E-Mail schreibt, da weiß ich immer schon, wie er die E-Mail beendet. Da steht immer drunter, sei von Gott behütet. Ist ein Segenszuspruch nicht. Gott befohlen, sei Gott anbefohlen. Wir haben uns angewöhnt, dass wir kleine Kinder segnen, auch zu Hause. Wenn ich abends heimkam und die Kinder waren noch klein, habe ich immer mal durch die Zimmer und durch die Betten geguckt, wie sieht es denn so aus, wie stand der Dinge. Und wenn sie dann so süß da lagen, habe ich immer entweder die Hand mal draufgelegt oder einfach so und habe sie gesegnet. Wenn sie morgens in die Schule sind, habe ich ihnen sogar auch oft einfach einen Segen zugesprochen. Als sie dann in der Pubertät waren, war das für sie peinlich, das wollten sie nicht mehr. Nicht? Das ist auch verständlich, da muss ich mich umstellen. Aber ich konnte es doch immer noch innerlich tun. Ich konnte es immer noch jeden Tag innerlich tun. Es kann mit einer Berührung sein, dass ich den anderen segne. Da gibt es dieses englische Wort Hug. Also ihr kennt das wahrscheinlich. Meine Kinder, die sind ja jetzt groß, ne? Die kommen dann manchmal und sagen, ah, Papa, machen wir zum Abschluss noch einen Hug. Ich habe am Anfang immer gedacht, was soll das? Also Hug, das fand ich auch so, ich weiß nicht, für Umarmung passt das für mich nicht. Hug klingt so hart, so. Aber im Englischen kommt es halt anders wahrscheinlich rüber. Aber ich möchte nur sagen, es kann auch durch eine Berührung einfach sein, nicht? Den anderen segnen, mal in den Arm nehmen. Meine Oma hat immer gesagt, ich mache dir ein Kreuzerl auf die Stirn. Ich mache dir ein Kreuzerl auf die Stirn. Oder Hände auflegen. Es kann ein formuliertes Gebet sein oder ein Zuspruch. Ich möchte euch einfach ermutigen, schöpft aus dem Reichtum dessen, was möglich ist. Du, der du vielleicht eine Krankenschwester bist oder du, der du vielleicht hier als Arzt in die Gemeinde kommst. Segne deine Patienten. Ich möchte dich bitten, dass du aus dem Reichtum der Vielfalt für Segnen schöpfst, wenn du ein Lehrer oder eine Lehrerin bist, wenn du ein Professor bist. Segne deine Schüler, segne deine Studenten. Ich möchte dich bitten, dass du aus dem Reichtum der Möglichkeiten schöpfst, wenn du ein Chef bist, ein Angestellter, ein Mitarbeiter, damit sich euer Betriebsklima verbessert. Ich möchte dich bitten, dass du als Ehepartner oder auch als Kind oder deine Teenies, deine Jungen, die jungen Erwachsenen segnest, sodass es Auswirkungen hat auf euer Familienleben. Lasst uns das Echo-Gesetz dieser Welt durchbrechen. Das ist, denke ich, die Botschaft. Und am besten geht das, indem wir einander segnen. Gedanken des Segens haben, Worte des Segens haben. Macht mal in eurer Kleingruppe dieses Experiment. Also, ich habe gemerkt, in meinem Gebetsleben, es gibt ein Dankesgebetsleben, es gibt ein Fürbittegebetsleben und auf diesen Feldern, in diesen Feldern bin ich eigentlich durch die Jahre ganz gut unterwegs. Und da gibt es noch das dritte Feld, das ist das Segensfeld des Gebets. Und da merke ich, da bin ich wie ein Lernender, da bin ich noch nicht in meiner Berufs- oder kein Meister, sagen wir so, sondern ein Lehrling, ein Unterwegsseiender. Und ich möchte euch bitten, dass ihr in den Kleingruppen vielleicht mal anfangt, einander zu segnen. Also nicht nur zu sagen, ich bitte dich, Herr, ich bitte dich, segne den, sondern das wäre wieder Fürbitte. Merkt ihr ja, ne? Ich bitte dich, segne ihn, das wäre Fürbitte. Sondern zu sagen, in der Kraft, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin und weil ich ein gesegneter Gottes bin, segne ich dich im Namen Jesu. Er schenke dir wohltuende Kraft, heilschaffende Kraft für die Not, die wir gerade vorhin, die du uns vorhin gerade mitgeteilt hast. Mal so im Hauskreis miteinander am Ende zu beten. Einer segnet den anderen. Ihr werdet merken, diese Gebetsgemeinschaft wird einen viel nachhaltigeren Eindruck hinterlassen und was bewegen, als die anderen, die ihr vielleicht gewohnt seid. Das soll Danken und Fürbitten nicht abwerten. Aber das Dritte gehört meines Erachtens ganz zentral mit dazu. Wir haben die Aufgabe, die Fähigkeit und sind dazu ausgerüstet, einander zu segnen. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss und dann freuen wir uns auf eine Lobpreiszeit, wo wir in Gottes Gegenwart miteinander stehen wollen werden. Ein Wort zum Schluss, erlebt miteinander gute Tage. Heißt es doch in der Heiligen Schrift, sagt Petrus, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über sein Leben kommen. Sich des Lebens erfreuen und gute Tage haben. Darf ich mal ganz kurz durchfragen, wer möchte das nicht? Ja, dachte ich mir, nicht? Das wollen wir alle. Wir wollen alle gute Tage erleben und wir wollen uns alle des Lebens erfreuen. Und es ist auch viel zu kurz auf dieser Erde mit höchstens 70, 80 oder vielleicht auch 90 Jahren, um daran nicht zu arbeiten, dass wir uns des Lebens wirklich erfreuen und gute Tage sehen. Und wir tun einiges dafür, jeder auf seine Weise. Aber Gottes Wort, Petrus, macht uns hier klar, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, um uns des Lebens zu freuen und gute Tage persönlich und miteinander zu erleben. Achte auf das, was du sagst. Achte auf das, was du sagst. Durchbreche das Ping-Pong-Spiel, durchbreche das Echo-Gesetz. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen, heißt es hier. Übe dich viel mehr im Segnen ein, wozu du berufen bist. Und damit das abschließende Bild. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wie gesagt, Petrus spricht davon, ein Wort an alle. Geht rücksichtsvoll miteinander um, dann erlebt ihr gute Tage. Segnet einander, zweitens, dann erlebt ihr gute Tage. Erlebt miteinander gute Tage. Darum geht es in Petrus an dieser Stelle. Aber jetzt sind ja bekanntlich nicht alle Tage gut. Ihr kennt das, ich kenne das. Es sind nicht immer alle Tage gut. Aber der empfangene Segen hält uns trotzdem, auch wenn nicht alle Tage gut sind, viel Gutes bereit. Und das möchte ich euch jetzt am Ende nochmal mit der Flipchart auch nochmal ein klein wenig deutlich machen. Ich habe ja von dem Alex gesprochen. Und wie gesagt, der Alex, der hatte Schweres durchs Leben durchgemacht, da ist einiges quer reingekommen. Ich mal einfach mal so. Das gibt es ja nicht, auch in, vielleicht in deinem Leben, in meinem Leben, dass einfach Schweres so quer reinschießt. Das kann mit eigener Schuld zu tun haben, das kann mit äußeren Umständen zu tun haben, wo einfach Dinge passieren. Wir wissen alle, in dieser Welt, der Fürst dieser Welt ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer und das ist so ein Quertreiber, der immer wieder Dinge so quer reintreibt. Aber wenn wir lernen, uns unter den Segen Gottes zu stellen und andere zu segnen, dann merken wir, dass die Segenskraft Gottes von oben hier reinkommt. Und dann wird es insgesamt ein Plus. Und vielleicht geht es dir so ähnlich wie dem Alex. dann möchte ich dir Mut machen, lass dich doch auch segnen. Lass dich segnen. Stell dich unter den Segen Gottes. Und das Zweite kann aber auch sein, weil, jetzt spreche ich mal direkt wir Kinder Gottes an, ich mal dieses kleine Zeichnung nochmal, wir sind ja reich gesegnet in Jesus Christus. Ich bin ein Kind Gottes. Das heißt, der große Segen Gottes, der steht über meinem Leben. Das haben uns ja heute auch neu bewusst gemacht, wie sehr wir in Jesus Christus gesegnet sind als Kinder Gottes. Und jetzt kommt trotzdem, und das bleibt uns Kinder Gottes nicht erspart, kommt trotzdem Dinge quer rein. Das kann wieder mit eigener Schuld zu tun haben, das kann mit Umständen zu tun haben. Oder auch, weil der Teufel uns einfach auf dem Kieke hat, weil er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und da kommen die negativen Dinge quer rein. Aber ihr Lieben, egal wie das spielt, auch da ist wieder ein Plus. Merkt ihr das? Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Am Ende kommt immer ein Plus heraus. Das heißt, du bist und bleibst ein gesegneter Gottes, egal wie quertreibend das Leben mit dir spielt oder auch mit der Gemeinde spielt oder mit uns in den Familien spielt. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es wird immer ein Plus daraus. Warum? Weil der Segen Gottes stärker ist. Wir sind gesegnet, sagt Petrus, um für andere ein Segen zu sein. Das möchte ich euch gerne mitgeben, für euch persönlich, für euch als Gemeinde. Und ich habe es in eine Bildform gefasst, das sage ich vielleicht noch zum Schluss. Es ist nicht das Schönste, das kann man schöner machen. Aber warum? Weil ich dachte, ich merke selber bei mir, ich muss mir das immer wieder vor Augen halten. Und dann braucht man manchmal ein Bild, das die Botschaft vereinfacht, aber dann eine stärkere Prägekraft hat. Und vielleicht malt ihr euch einfach daheim selber ein Bild. Malt euch schön rein oder klebt ein Bild rein, schreibt Kind Gottes rein, malt diese Zeichnung, ihr seid gesegnet in Jesus Christus, malt euch das Pluszeichen rein, hängt euch irgendwo auf und erinnert euch immer wieder daran, ich bin ein von Gott gesegnetes Kind Gottes. Und auch wenn vieles quertreibend reinkommt, am Ende steht immer das Plus. Nicht? Gott segne euch. Jetzt freuen wir uns auf eine Zeit, wo wir Gott begegnen, der uns so reich segnet in Jesus Christus. Und ich danke euch, dass ihr uns da mit hineinnehmt und leitet. Amen.